Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitlhof.
Servus.
Heute mit Sebastian Wallner von der Kaffeekonditorei Wallner in St. Wolfgang.
Du musst dann schon irgendwie noch authentisch ableiben oder deine Story erzählen können, oder? Und du darfst dich dann nicht irgendwie selber, so blöd wie es klingt, verkaufen, oder? Dass du sagst, okay, ich hole mir da jetzt alles ins Sortiment ein, nur dass ich jeden Einzelnen alles rede. Man kann sowieso heute, da kann man nicht jedem alles recht machen.
In der bereits 17. Generation führt er Österreichs älteste Lebzelterei aus dem Jahre 1520 und spannt dabei behutsam den Bogen zwischen Tradition, Geschichte und den eigenen Visionen.
505 Jahre, es wird mir einfach von Tag zu Tag, wo ich jetzt dann auch eben dann ab nächstes Jahr mit meiner Frau, dann mit der Franziska den Betrieb führen darf, immer mehr bewusst, was du eigentlich dann schon auf deinen Schultern für, ich würde es nicht sagen Druck, aber Verantwortung lastet. Aber macht auch gleichzeitig stolz, gell? Weil es kann, glaube ich, auch nicht jeder behaupten, dass er so einen Traditionsfamilienbetrieb dann irgendwie weiterführen darf.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. Hast du schon mal wen getroffen, der in 17. Generation das Familienunternehmen führt?
Nein, also kenne ich ehrlich gesagt niemanden. Naja, oh ja, vielleicht den Valentin Habsburg, aber lassen wir das.
Das könnte man anders definieren, stimmt.
Aber heute,
Grüße gehen raus wieder mal. Genau.
Aber heute haben wir jemanden.
Ja, absolut. Wir sind heute in St. Wolfgang zurück am Wolfgangsee in der ältesten Lebzelterei in Österreich und zwar beim Wallner gegenüber der Kirche, der Wallfahrtskirche, dort, wo jeder, der den Podcast hört, weiß, wo deine Eltern geheiratet haben und wo anscheinend du auch vielleicht gezeugt wurdest, man weiß es nicht.
Keine Details bitte.
Genau, und wir haben zu Gast den Sebastian Wallner in 17. Familiengeneration hier im Unternehmen. Servus Sebastian.
Hallo, grüß euch, servus. Freut mich, dass du da seid. Ja,
ja, uns gefreut's auch.
Ja. Und Sebastian, wir haben ja immer, das wissen auch die Leute, die uns zuhören, immer vorab so ein Gespräch. Und wir haben gerade erfahren, dass dein Spitzname Dorg ist. Woher kommt das?
Ja, mich freut's eigentlich mittlerweile, dass das jetzt bei meinen Freunden auch so angekommen ist, weil eigentlich war mein Großvater schon der alte Dorg in St. Wolfgang, wegen ihm der Lebzelterei, Konditor, wegen einem Teig. Ja. Mhm. Und ja, mittlerweile bin ich der Klein-Dorg, beziehungsweise der Dorg.
So klar ist er nicht.
Nein, beziehungsweise der Dorg Junior, mein Vater ist der Dorg Senior. Und ja, es freut mich, wenn sowas natürlich dann irgendwie auch weitergeben wird und auch von den Freien so akzeptiert wird. Ja.
Und das war so wichtig für dich, dass du es sogar auf deinem Unterarm, auf deinem rechten tätowiert hast, gell?
Ja, wichtig, beziehungsweise gehört es irgendwie zu unserer ganzen Geschichte und so irgendwie dazu. Und wie ich gerade gesagt habe, ist es cool, wenn sowas weitergeführt wird. Und ich freue mich auch mal, wenn wir mal vielleicht einen Nachwuchs haben und dann das der nächste Tag wieder wird. Und so, das einfach dann von Generation zu Generation, nicht nur wir unsere ganze Rezepturen und so, auf die wir dann vielleicht ein wenig zum Sprechen kommen, weitergeben werden, sondern auch gewisse Spitznamen und ja, ist schon lässig. Ja.
Aber jetzt pass mal auf, natürlich sprechen wir über das alles, das Unternehmen und diese jahrhundertelange Tradition und die Geschichte, aber wenn du dich jemanden vorstellen würdest, der dich nicht kennt, der das Unternehmen nicht kennt, wie würdest du das machen in wenigen Sätzen, wenn du deinen Beruf nicht erwähnen würdest? Wer bist du eigentlich als Person, als Mensch?
Ja, ich bin eigentlich eher ein sehr, sehr großer Familienmensch, aber das hat sicher natürlich auch was mit der ganzen Story dahinter zum tun. Mir ist das ganz wichtig, das ist ein Familienbetrieb. Ich bin sehr meinen Eltern verbunden und auch meiner Partnerin, meiner Schwester. Wenn ich die nicht hätte, dann würde das jetzt da alles nicht so funktionieren. Und ja, schon emotional, doch, das gehört auch sicher dazu. Aber auch sehr offen für Neuheiten und generationsverbunden, aber trotzdem offen für viel Neues, weil man einfach ja sich der Zeit anpassen muss und sich einfach auch weiterentwickeln.
Würdest du sagen, du bist ein typischer Salzkammergurtler?
Ja, was ist ein typischer Salzkammergurtler? Ja, ja. Da gehen sicher die Meinungen auch auseinander, aber traue ich mir schon zum Sagen, weil ich sehr meiner Heimat und dem Ganzen schon sehr verbunden bin und ich auch sehr stolz drauf bin, dass ich eigentlich da aufwachsen habe dürfen und da nach wie vor leben darf und eigentlich meinen Lebensmittelpunkt habe. Mein Beruf, meine Freunde, meine Familie und ja, uns geht es da wirklich mehr als gut. Und ja, deswegen trage ich mir schon zum Sagen dran, dass ich ein typischer Salzkammergürtler bin. Ja, ja.
Dann rollen wir die Geschichte mal von ganz, ganz vorne auf. Ja. Und zwar nicht deine Geschichte, sondern die Tradition dieses Hauses, der Lebzelterei Wallner, beziehungsweise der Lebzelterei hier sozusagen am Standort. 1520, Michelangelo pinselt gerade an der Sixtinischen Kapelle und da entsteht das Ganze schon. Kann das sein?
Ja, 1520, das ist jetzt schon echt, wie gesagt, das ist jetzt da 505 Jahre eigentlich her. Also mir wird das eigentlich immer mehr und mehr bewusst, wenn ich darüber sprich, dass das echt schon ewig lang her ist. Und ja, es hat eigentlich angefangen mit unserem Hauptprodukt, was wir da eigentlich nach wie vor verkaufen, mit Lebkuchen. Und das ist halt alles in Kombination auch damals gewesen mit der ganzen Wallfahrtsgeschichte da in St. Wolfgang, oder? St. Wolfgang war ja doch einer der größten Wallfahrtsorte da in ganz Europa, nach Rom, Einsiedel, Aachen, glaube ich. Sind teilweise im Jahr bis zu 70.000 Pilger da nach St. Wolfgang gekommen. Also es ist schon unfassbar. Und da war halt der Lebkuchen war halt da das typische, das perfekte Nahrungsmittel. Lange haltbar, unverderbliche Zutaten wie Mehl, Zucker, Honig. Und dann natürlich in der Kombination, wie ich es zuerst schon gesagt habe, gleich gegenüber von der Kirche. Und es war ja früher, war ja das eigentlich ein Beruf quasi. So der Lebzelter, der Wachszieher und der Miterzeuger, oder?
Alles quasi. Also alles aus dem Honig.
Alles, was wir von der Biene gekriegt haben, hat quasi, ist verwertet worden, oder? Honig, der Lebkuchen, dann aus dem Rest sind dann die Kerzen gezogen worden und zum Schluss ist dann noch der Meterfahr gemacht worden. Und was halt auch ganz wichtig ist für uns, ist immer damals gewesen, das mit den sogenannten Votivgaben, die wir im Haus auch gemacht haben und nach wie vor vereinzelt produzieren, der Papa auch noch, sind halt die Pilger und Wallfahrer zu uns gekommen und haben die Votivgaben bei uns gekauft, damit sie dann in die Kirchen gehen können. Und wenn sie irgendwelche Leiden gehabt haben jetzt am Herz, an der Leber, am Arm, sind die unterschiedlichsten Sachen gemacht worden, haben das mit in die Kirchen umgenommen und haben es dort drüben mehr oder weniger geopfert. Ja. Und da gibt es ja dann auch die blöde Saga ein bisschen so, weil die haben es dann teilweise auch in roten Wachs gemacht, weil die Kirche dann teilweise so dreist war und die Sachen dann quasi, wenn sie geopfert worden sind, wieder weggeräumt haben und selber eingeschmolzen haben.
Nein.
Und dann wieder Kerzen draus gemacht haben. Ja. Also ja, wird so gemunkelt. Ja,
wir glauben es natürlich nicht.
Aber arge Geschichte.
Ja, nein, da gibt es schon ein bisschen was dazu zum Erzählen. Ja.
Aber das ist damals schon gelebte Nachhaltigkeit gewesen. Ihr müsst das einfach nicht, darf das nicht so besser, sondern das war natürlich, man kann ja nicht alles wegschmeißen.
Genau, so haben die das wahrscheinlich auch gesehen. Ja. Und deswegen haben sie das dann oft einmal mit einem an roten Wachs gemacht und so, dass das dann nicht wieder hernehmen haben können. Ja.
Und das war sozusagen der Anstoß, das heißt, es war ein Bedarf da und den haben deine Vorgänger aufgegriffen.
Ja, genau. Der Anstoß, ja, zum Lebkuchen eben und das hat sich halt über die Jahre dann mehr und mehr immer weiterentwickelt und freut mich, dass eigentlich Lebkuchen heute bei uns das ganze Jahr über verkauft wird, weil viele klassisch verbinden das jetzt gerade mit dem Adventmarkt. Aber bei uns wird eigentlich der Lebkuchen das ganze Jahr über verkauft, in unserem eigenen Verkaufsshop eben oder dann auch über unseren Online-Shop. Und ja, wie gesagt, das ist ein super Mitbringsel, eben auch geschichtlich erwähnt zu St. Wolfgang. Und gefreut uns, wenn wir das eben unsere ganzen Gäste, internationale Gäste, dann eigentlich übers Jahr über anbieten können.
Wir haben ihn jetzt gekostet und er schmeckt hervorragend. 505 Jahre. Gibt's da Aufzeichnungen, wie man den Lebkuchen damals gemacht hat? Glaubst du, hat er damals ähnlich geschmeckt wie heute oder hat sich das entwickelt?
Wir haben jetzt gerade vor kurzem haben wir echt eine lustige Situation gehabt, weil wir haben draußen vor unserem Kaffeehaus haben wir so eine Schildstelle, wo eben steht, Geschichte zum Mitnehmen, älteste Lebzelterei Österreichs seit 1520 und dann steht da so eine Kundschaft draußen und liest sich das Schild durch und sagt so, boah, der muss aber dann eigentlich schon gescheit hart sein eigentlich. Sag ich, ja, tatsächlich, wenn man es so nimmt, ja, aber nein, wir produzieren ihn eigentlich wirklich jeden Tag bei uns frisch in der Backstube. Und ja, die alten Rezepturen, die werden natürlich, sind die jetzt von Generation und Generation weitergeben werden, also die Grundprodukte da drin, und sind halt über die Jahrzehnte, Jahrhunderte halt immer wieder ein bisschen einfach der Zeit angepasst worden. man arbeitet halt mittlerweile viel mit Schokolade, was halt damals natürlich nicht so gang und gäbe, weil man ist nach wie vor ein sehr teures Produkt, Schokolade.
Eigentlich ein Luxusartikel.
Eigentlich ein Luxusartikel, ja, stimmt. Aber es geht auch nicht ohne. Mhm. Und, oder auch mit Marzipan, mit verschiedenen Füllungen, wie mit Orangenmarmelade, was zum Beispiel immer einer von meinen Favorites ist, die sogenannte Antonio-Schnitten, die habt ihr, glaube ich, eh auch schon probiert. Hammer. Und ja, wir sind auch mittlerweile an vegane Lebkuchen, also quasi, wo du darfst ja nicht einmal, eigentlich, wenn du das jetzt ernst nimmst, keinen Honig verwenden, ja. Jetzt haben wir halt da mit so Ahornsirup und so weiter schon gearbeitet. Da sind wir noch ein bisschen am Tüfteln, weil der ist halt dann natürlich, bleibt nicht so lange so frisch und saftig, wenn man es jetzt da wirklich mit einem reinen Honig arbeitet. Mittlerweile an glutenfreien Lebkuchen, der Elisen. Und ja, wie gesagt, man darf einfach nicht stehen bleiben, sondern man muss einfach sich auch auf die ganzen Entwicklungen und was halt so kommt und einstellen und da immer was Passendes anbieten können.
Dazu kommen wir natürlich noch. Aber wir bleiben noch kurz bei der Historie, würde ich sagen.
Unbedingt, oder? Unbedingt. Und dann, ich muss nochmal dann zurück zu den Zutaten.
Wie weiß, und zum Veganismus.
Das nein, ich hätte eine Frage zum Honig. Der Honig ist ja wirklich ein wertvolles Lebensmittel. Da gibt es ja diese Geschichte, dass in den Pyramiden einen Honig gefunden haben und der war eigentlich noch immer gut, weil er eben so lang haltbar ist. Jetzt hast du gesagt, Agavensirup und so geht schneller kaputt als Honig. Stimmt das wirklich?
Ja, ich will mich jetzt da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ja. Aber so wie es wir jetzt so unsere ersten Versuche und so, ist er schon also verhältnismäßig relativ schnell hart geworden. Und da haben wir gesagt, okay, da müssen wir jetzt einfach, das ist jetzt unsere Aufgabe, dass wir da ein bisschen dran tüfteln. Wir sind schon noch der Überzeugung mehr oder weniger, dass einfach der richtige, der originale Lebkuchen, da geht nichts dran vorbei, das gehört mit einfach einem Honig gemacht. Und das unterscheidet auch unseren Lebkuchen jetzt im Vergleich zu vielen Industrielebkuchen, wo du vielleicht das Wort Honig selten bis gar nicht mehr liest. Gell? Und bei unserem Lebkuchen ist halt trotzdem eigentlich bis teilweise sogar 35% ist das anteilig drinnen. Und das macht es halt aus. Und das schmeckt man, wenn man da reinbeißt und ja. Das ist einfach dann ein gewisser Unterschied.
Darfst du uns die anderen 65% der Zutaten eigentlich auch verraten? Wie ist denn das?
Du, ich, oder ist der Interessor, so wie beim Zauner?
Ja, genau. Das haben wir auch angekocht im Podcast. Ja, genau. Liebe Grüße,
Philipp.
Gell? Genau, liebe Grüße, Philipp, ja, aus St. Wolfgang. Tresor haben wir jetzt so in, das liegt bei mir unter dem Kopfpolster, da liegt das tatsächlich. Ja, genau.
Aber jetzt wissen es die Leute.
Ja, eben. Aber sie wissen nicht alle, wo ich wohne.
Aber sag grundsätzlich, was gehört in einen Lebkuchen rein und was gar nicht?
Was gehört in einen Lebkuchen rein? Wie gesagt, ja, wir sind schon beim Honig. Dann natürlich das Mehl ist eine Mischung aus Weizen- und Roggenmehl. Zucker natürlich für die gewisse Süße. Und dann wird halt, das sind einmal die Grundprodukte, oder? Es wird ja immer, Lebkuchenteig besteht ja aus zwei Teigen, also den Zuckerteig und den Honigteig. Mhm. Und die werden dann quasi nach einer gewissen Lagerung, man sagt ja, eigentlich sollte so ein Honigteig,
Honigtorg,
genau, dass wir wieder beim Torg sind, ja, sollte eigentlich bis zu einem halben Jahr eigentlich lagern und reifen, oder?
Wahnsinn.
Wie ich aber zuerst schon gesagt habe, dadurch, dass der Lebkuchen bei uns eigentlich das ganze Jahr verkauft wird und auch jeden Tag bei uns herinnen gekauft wird, haben wir gar nicht die Möglichkeit, dass wir den so lange lagern. Und genau, nach der gewissen Lagerungszeit werden die zwei Teige dann eben zusammengeführt und dann ist der sogenannte Lebkuchentorg dann der fertige und der wird halt dann verfeinert, oder? Mit den gewissen Zutaten, wo wir eh schon gesprochen haben. Marzipan, Schokolade, kandierte Früchte, Bovidelmarmelade und. Also da kannst du ja austoben, was du willst. Und es ist auch interessant, wenn du zwar mit den heutigen Kundschaften redest, so gerade im Sommer natürlich, wenn du dann einkaufen und sagst, na, jetzt müssen wir das noch heimbringen und Ding und dann lieber weniger was mit Schokolade. Sagen wir, ja, dann halten wir das und das zur Auswahl. Du musst einfach für jede Jahreszeit auch was haben und auch für jede Geschmacksrichtung und auch für Allergiker, sage ich jetzt einmal, ja.
Aber was ist das Sommerlebkuchen zum Beispiel, wenn du sagst für jede Jahreszeit? Was ist beim Sommer?
Eher schon was mit weniger Schokolade. Da bin ich eher bei dem ganz dem klassischen Gewürzlebkuchen oder den sogenannten Leckerli. Mhm. Oder auch eben ganz, ganz gut ist der Elisenlebkuchen. Das ist auch der einzige Lebkuchen, der nicht am Blech ausgerührt wird, sondern ist der einzige, der was aufs Blech gespritzt wird, auf die Oblaten drauf. und dann ausgebrochen wird. Ja.
Klingt spannend.
Ja.
Total. Aber jetzt gebe ich dir recht, wir müssen zurück in der Historie gehen. Wie könnt ihr eigentlich, gibt es da Unterlagen von 1520, wie könnt ihr nachweisen, dass die älteste Lebzelterei Österreichs ist?
Es ist tatsächlich so, also die hängt eine Kopie davon, weil das Original habe ich wirklich unterm Kupfpolster liegen. Da ist, wir können urkundlich nachweisen, dass im Jahr 1520 zum ersten Mal quasi von der Lebzelterei zu Wallner, also zu Wallner ist jetzt eigentlich ein falscher Ausdruck. Die Lebzelterei war ursprünglich in Besitz der Familie Stadelmann, ist dann übergegangen in die Familie Böckel, Wimmer und danach Familie Wallner, also das Haus, wo wir jetzt heute da sitzen. 17 Generationen und seit 1520 ist aber die Familie Wallner in St. Wolfgang tätig als sogenannte Gastgeber und Krämer. Okay? Und die haben halt dann im 17. Jahrhundert oder so, haben die dann die Lebzelterei quasi mit aufgenommen oder aufgekauft und sind jetzt quasi auch als die Familie Wallner da in dem Hausmarkt 29 als Lebzelter tätig. Und ist, wie gesagt, urkundlich nachweisbar. Die Originalurkunde haben wir noch. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Und haben auch über die Jahre schon wirklich sehr, sehr viele namhafte Gäste eigentlich bei uns begrüßen und bewirten dürfen. Wo ich wirklich froh drum bin, weil meine Großmutter hat das damals angefangen, so eine Art Gästebuch zu führen, und da stehen halt wirklich schon namhafte Persönlichkeiten drinnen, wie, wenn ich jetzt gerade nennen darf, Alfred Hitchcock, der hat meine Oma, also meine Großmutter, sogar sehr verehrt. Der
wirklich?
Ist, ja, die sogenannte, die altbekannte Rösselwirtin, die Waltraud Haas, war auch eine sehr gute Freundin zu meiner Oma, was sie auch regelmäßig auch eben geschrieben hat, zum Geburtstag, Weihnachten und so weiter. Dann eine sehr religiöse, ich kenne vom Namen her, dass Sir Aga Khan hat der geheißen. Ja, genau, ja. War auch da. Und ja, das ist halt Freude und Schau, weil es trotzdem ein gewisser Treffpunkt schon immer war, der Wallner in St. Wolfgang, und man da gern herkommen ist und wir für jedermann die Türen offen haben und man sich freuen, wenn man da zusammenkommt auf einen Kaffee, auf ein Seitel Bier, keine Ahnung was, und da auch dann über die Geschichte und auch über die vergangenen Jahre ein bisschen reden kann.
Ja. Aber gibt es das Gästebuch noch?
Das gibt es noch, ja.
Ja, Sensation, oder? Ich meine, Hitchcock, wie kommt der daher?
Wie kommt der daher? Da müsste ich jetzt meine Oma von Kai leider nicht mehr fragen, die ist vor 2 Jahren im 102. verstorben, also die ist wirklich, aber ich habe viele Geschichten von ihr, habe ich noch mitnehmen dürfen, Weltkrieg-Geschichten und so weiter. Das ist sehr, sehr interessant. Ist eigentlich auch, meine Oma war eigentlich auch Zurgraste, wie man so bei uns sagt, oder? Die ist eigentlich ursprünglich aus dem Waldviertel und ist dann eben da hergekommen und hat meinen Großvater kennengelernt, und die haben das dann auch super geführt über etliche Jahre. Und so ist auch bei meiner Mutter dann eigentlich weitergegangen. Die ist auch eine Zurgraste, die ist aus Süddeutschland, aus Baden-Württemberg, und ist halt durch die klassische Urlaubsliebe da am Wolfgangsee gekommen, gell? Wasserskischule, der Papa, der große Wasserskifahrer, lässig.
Da, wenn da einer Monoski fährt,
das wird dann noch schief gehen. Ne?
Du, wir lieben ja Gossip, gell? Und vor allem historischen Gossip. Und jetzt haben wir gelesen, dass du sogar verwandt bist mit Wolfgang Amadeus Mozart, anscheinend.
Weit verwandt.
Ganz, ganz weit verwandt. Also, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, ja.
Aber ein bisschen, wenn ich das jetzt so anschaue. Ja.
Die Locken sind es.
Jetzt habt ihr mir musikalisch noch nicht einmal gehört. Gell? Ja, ich bin ja alter Schlagzeuger, habe ewig lang Schlagzeug gespielt, also ein bisschen das Rhythmusgefühl, glaube ich, haben wir schon weitergeben gekriegt. In Wolfgang Amadeus Mozart, seine Urgroßmutter, die Elisabeth Böckel war das, genau, die war da im Haus. Und war dann irgendwie eben auch verwandt zu den Wallnerischen. Also ein minimaler Teil von seinem Blut fließt, glaube ich, auch noch in unsere Adern. Ja. Ja, also.
Man spürt das bei dir einfach, gell, diese Aura natürlich. Ich frage dir jetzt was ich auch den Valentin Habsburg gefragt habe im Podcast. Wenn du so weit zurückblickst und du siehst deine ganzen Vorfahren, sind das historische Figuren für dich oder ist das Verwandtschaft?
Sowohl als auch, würde ich jetzt eigentlich sagen. Ja, sicher ist alles in allen ist irgendwie Verwandtschaft, oder? Weil es trotzdem eine Familie, aber es sind schon gewisse historische Figuren oder Persönlichkeiten ist eigentlich besser, ja, die was das Ganze eigentlich da geprägt haben oder mit aufgebaut haben. Und ja, wie ich zuerst schon gesagt habe, 505 Jahre, es wird mir einfach von Tag zu Tag, wo ich jetzt dann auch eben dann ab nächstes Jahr mit meiner Frau dann mit der Franziska den Betrieb führen darf, immer mehr bewusst, was da eigentlich dann schon auf deinen Schultern für, ich würde es nicht sagen Druck, aber Verantwortung lastet. Und aber macht auch gleichzeitig stolz, gell? Weil es kann, glaube ich, auch nicht jeder behaupten, dass er so einen Traditionsfamilienbetrieb dann irgendwie weiterführen darf. Stimmt. War für mich auch nicht alltäglich, also nicht selbstverständlich von Anfang an, dass ich den Betrieb weiterführe. Habe ganz normal in Bodischl eine Tourismusschule gemacht, habe die 2011 dann abgeschlossen mit Matura und habe dann ganz was anderes studiert, weil ich mir gedacht habe, ich war immer so ein bisschen der Sportler, ja, und habe dann in Salzburg Sport- und Bewegungswissenschaften gemacht. Habe das 2015 dann abgeschlossen, das Bachelorstudium, und habe mir dann aber damals gedacht, so, ja, okay, jetzt wäre es eigentlich wieder an der Zeit, ein bisschen Geld zu verdienen und nicht nur auf alle Studentenpartys rumhupfen. Und bin so dann wieder zurückgekommen in die Gastronomie und bin halt dann gleich einmal auf Wintersaisonen gewesen in Obertauern, war in Saalbach auf Wintersaison, zwischen im Herbst am Oktoberfest in München. Und da kann man halt dann schon mal ein schönes Geld verdienen. Sicher. Was ich im Nachhinein sage, vielleicht wäre es gescheiter gewesen, wenn ich das Studium ganz durchgezogen hätte, dann auch gleich mit dem Masterstudium, weil das hätte mich eigentlich dann nur mal ein bisschen mehr interessiert. Das war dann auf Sportmarketing, Sportmanagement gegangen. Ja, allerdings, wenn du dann wirklich wieder im Berufsleben drinnen bist, dann ist es schwierig, dass du wieder zurückkommst in Studentenleben.
Aber warum glaubst du das? Was hättest du gern gemacht damit? Oder glaubst du, dass du dann wirklich einen anderen Weg eingeschlagen hättest?
Kann ich jetzt nicht zu 100% sagen, ob ich dann einen anderen Weg. Für mich war es einfach immer wichtig, dass ich auf jeden Fall zwei Ausbildungen habe, oder? Weil man weiß nie, was kommt, wie geht's weiter. Und ich bin sehr, sehr froh darum, dass eigentlich mir meine Eltern von Anfang an so viel Freiheit lassen haben, von Entscheidungen her. Weil ich habe es trotzdem vom Papa ein bisschen mitgekriegt. Das waren drei Söhne und der Papa war der Jüngste davon. Und da war es halt damals noch so, okay, irgendwer muss übernehmen, oder? Da gibt's dann gar keine andere Entscheidung. Und der Papa hätte eben auch damals gern schon ein bisschen sowas in die Sportrichtung gemacht, hat aber dann quasi als Jüngster den Betrieb übernehmen müssen, ja, unter Anführungszeichen, ja. Und deswegen, glaube ich, haben sie mir dann dementsprechend die Freiheiten mehr lassen in dem Ganzen, oder? Meine Mutter auch eine Quereinsteigerin, die hat eigentlich, ist gelernte Zahnarztassistentin gewesen und hat halt auch das Leben aus der anderen Sichtweise kennt als Angestellte und nicht als Selbstständige. Und war für mich auch ganz, ganz wichtig, dass ich verschiedene Sachen dann von außen, von anderen Betrieben her sehe, Führungssysteme, generell Betriebsstrukturen und, was ich schlussendlich dann in gewisser Art und Weise natürlich jetzt da auch ein bisschen mit einbauen kann. Und deswegen auch die ganz andere Richtung, Sport einmal, auch das zu sehen, aber auch mit dem Hintergedanken, dass man einfach einmal eine andere Ausbildung auch hat. Und ja.
Aber was war dann dieser Knackpunkt, dass du irgendwann doch gesagt hast, passt, ich will 17. Generation sein. Ich will jetzt nicht eben was anders machen, auch wenn ich alle Freiheiten hätte, sondern ich will wirklich das weitermachen, was meine Familie vorgelebt hat.
Ja, haben wir gerade vorher drüber geredet. Das war eigentlich so generell die Entwicklung in St. Wolfgang. Mhm. Weil das kann man jetzt schon ganz gut beobachten. So die letzten 10 Jahre hat sich da meiner Meinung nach sehr, sehr viel da im Ort, wo sehr viele Junge oder die neue Generation nachkommen ist. Ob das jetzt Hoteliers sind, Wirtsleute und, viel in meinem Alter eben. Und das war dann so für mich der Knackpunkt, wo ich sage, okay, da entwickelt sich gerade was und da möchte ich auch ein wenig Teil davon sein und habe mich dann schlussendlich dazu entschieden, dass ich eben auch den Betrieb jetzt dann weitermache. Weil es halt einfach ganz was anderes ist, wenn du jetzt gewisse Veranstaltungen miteinander planst und so, wenn du halbwegs im selben Alter bist, du redest einfach vom Gleichen. Wie wenn du jetzt mit einem Wirt oder einem Hotelier, der was schon 50 Jahre das macht, der hat natürlich ganz andere Ansichten, oder? Der denkt noch nicht so oder nimmer so, wie jetzt die neue Generation denkt. Und das ist schon ganz cool. Und ich glaube, das merkt man auch mittlerweile. Also nicht nur untereinander, sondern auch die ganzen Urlaubsgäste, was wir haben. Und das versuchen, glaube ich, wir auch zu vermitteln, dass einfach da schon ein gewisser Zusammenhalt mittlerweile im Ort ist. Weil ihr kennt schon aus Erzählungen, wo früher schon ein gewisser Neid noch da war, oder? Wo, ja, bestes Beispiel, wir sind ein Kaffeehaus, wo unser Hauptprodukt Mehlspeisen, im Sommer Eis ist und natürlich eben der Lebkuchen, aber wir haben auch kleine Snacks. Mhm. Wenn die Leute jetzt gefragt haben, wo können wir denn noch hin essen, gell? Mittlerweile sage ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil wir wirklich viel lässige und coole Lokale haben. Aber früher war es halt so, na, ich lieber bei mir ein paar Würstel, bevor dass ich zum Nachbarn noch mehr schicke, oder?
Das glaube ich auch.
Nein. Und das ist einfach der falsche Zugang zu dem Ganzen. Ich freue mich ja wieder andererseits, wenn sie mich dann empfehlen, auf einen guten Kaffee und auf einen Mehlspeis.
Aber wie schön ist das zu hören, dass sich da was getan hat oder dass das jetzt gerade halt aktuell gut geht. Wie ist es jetzt bei dir? Ist der Stolz größer, wenn du zurückschaust oder der Stress, wenn du nach vorne schaust?
Das ist eine gute Frage.
Oder macht vielleicht das Zurückschauen den Stress nach vorne?
Das ist ein guter Ansatz, ja, ja, ja. Nein, das ist auch wieder eine Kombination. Also Stolz natürlich einerseits, weil es ist wirklich generell Gastronomie und so eine super schöne Branche. Und wenn du dann einfach, ich sage aber, Gastronomie ist nicht gleich Gastronomie. Es ist alles irgendwie unterschiedlich, gell? Aber wenn du dann so einen Gastronomiebetrieb, Café, Lebzeiterei, Konditorei übernehmen darfst, das es schon seit Jahrhunderten so gibt, super großer Stolz natürlich da, aber wie ein bisschen ein Stress ist natürlich schon auch da im Unterbewusstsein, weil du halt dann denkst, ja, und ich möchte das auch so wirtschaftlich und positiv die nächsten Jahrzehnte einfach weiterführen, damit es den Betrieb auch noch die nächsten, wie gesagt, ein paar hundert Jahre gibt auch. Und du hast halt als Selbstständiger, ist so, du hast eine gewisse Verantwortung, nicht nur dir selber gegenüber, sondern auch den ganzen Angestellten und Mitarbeitern, weil du sicherst ja den Arbeitsplatz, musst schauen, dass das dementsprechend entlohnen kannst zu jeder Zeit. Und ja, aber wir sind mittlerweile im Betrieb in der Hochsaison knapp 20 Mitarbeiter und das ist dann auch schon nicht mehr so klein. Und dementsprechend auch die gewisse Verantwortung, was du da hast. Ja.
Aber wie gehst du mit diesem Wechselspiel um zwischen Tradition und Moderne, sprich zwischen Tradition und Innovation, den man ja auch braucht, wenn man die nächste Generation ist, man will ja trotzdem seine Vorstellungen durchbringen. Wie gehst du mit dem um, dass du eben dann vielleicht sogar konträr zu dem, was deine Familie bis jetzt gemacht hat, etwas machst, was eben nicht immer schon so war?
Ja, das ist eigentlich ja schon eine gewisse Herausforderung gewesen, aber unter Anführungszeichen würde ich sagen, weil ich da schon sehr, sehr großen Spielraum und Freiraum gehabt habe von Anfang an, weil meine Eltern eben beide sehr, sehr froh waren, wie ich dann die Entscheidung getroffen habe, diesen Betrieb weiterzuführen, wo sie gesagt haben, hey, super cool, wir unterstützen die, wo es geht. Nicht nur, ganz wichtig, auch nicht zu vergessen, meine Schwester in dem Ganzen, die nach wie vor auch ein gewisser Teil im Betrieb ist. Sie ist auch immer da, wenn man es braucht und hilft mir immer. Aber dadurch, dass sie, die Eltern in mir damals dann so viel Freiraum lassen haben, und da geht es auch gerade um den Umbau, was wir eben vor 3 Jahren gemacht haben im Kaffeehaus, jetzt hast du, wenn du unser Haus von außen anschaust, mit der wirklich sehr prunkvollen Malerei und so, was wir da haben, kannst du natürlich jetzt da in so ein Haus nicht das hypermoderne Hipster-Café oder so reinklatschen. Nein, es geht nicht, auch wenn man es wollte, aber man muss da schon ein bisschen verwurzelt bleiben, sage ich jetzt einmal, oder einfach ja die Tradition nach wie vor bewahren. Und habe aber da meine Eltern von Anfang an mit einbezogen, wo ich gesagt habe, hey, findet ihr das gut, wie ich das mache oder wie jetzt so das dann umbaut wird, von Abläufe her, vom Einrichtungsstil, wo ich super froh war, wenn ich ihre Meinungen gekriegt habe, wo sie gesagt haben, ja, Sebastian, wo es eigentlich eh wenig bis gar kein Konfliktpotenzial gegeben hat, aber sie haben das trotzdem auch über Jahrzehnte gemacht und wie sagt man so schön, man kann von den Alten noch viel lernen, oder? Mhm. Und die Schlussentscheidung ist bei mir gewesen, das hab ich getroffen. Ich muss natürlich das dann auch die nächsten Jahre finanzieren. Aber ich glaube, wir haben halbwegs einen guten Ausgleich auch geschafft mit dem Umbau und das war mir auch damals wichtig, dass einfach die Einheimischen und unsere Stammgäste über Jahre, die was halt auch im Sommer wie Winter dann auch zu uns kommen, dass sie halt sehen, okay, da ist jetzt die neue Generation da, mhm, und die hat jetzt so seine Ideen und einfach jetzt da umgesetzt, oder? Und da ist jetzt ein bisschen ein neuer Wind da. Und das merkt man auch vom Publikum her, jetzt da mit dem Frühstück, was wir anbieten, da haben wir auch wieder ein bisschen was umgestellt, dass einfach auch viel junges Publikum auch wieder zu uns kommt. Das war auch der Hintergedanke, wo ich einfach sage, die ganze Kaffeehauskultur auch den jungen Leuten wieder ein bisschen schmackhaft zu machen und dass das nicht so eingestaubt ist und Ding, sondern es gibt die unterschiedlichsten Kaffeehäuser und das passt da von wirklich Alt-Wiener Kaffee bis, wie ich gerade gesagt habe, Hipsters-Kaffee. Und ich glaube, da sind wir so ein bisschen wirklich mittendrin ein bisschen, ja. Und
aber ist es schwer, da eine Balance zu finden? Weil eigentlich, wenn ich da jetzt, wie ich da reinkommen bin, habe ich mir gedacht, na sehr, was ist die heilige Dreifaltigkeit? Da hast du sozusagen die Kirchen, das Weiße Rössel und die Lebzelterei, genau, wenn man uns, wenn man es eigentlich so sagen will, von außen Amen, die Fassaden, Amen, ja. Und dann herinnen sozusagen das zu modernisieren, entstauben.
Ja, wie du sagst, wir sind eigentlich da einer der zentralsten Gebäude wirklich im Ort, da am Marktplatz gegenüber von der Kirche, vom Weißen Rössel, was natürlich ein riesen Pluspunkt ist für uns auch, aber aus dem muss man auch dann dementsprechend was machen. Aber ja, und das war eben die Herausforderung, dass du dann sagst, du kannst das Ganze kombinieren oder irgendwie zusammenfassen. Dass du sagst, zum einen das mit der Kirche gegenüber das Kaffeehaus, eben damals schon mit die Pilger und so weiter. Und jetzt willst du da ein bisschen einen neuen Wind wieder reinbringen. Und vor allem, man kennt ja so klassische eingesessene Stammgäste und von denen wir eigentlich das Ganze überleben und froh sind, dass wir es haben. Aber sobald da was neu gemacht wird, sagen warum? Warum? Mhm, es war jetzt die letzten 40 Jahre so, warum muss man da was ändern? Es ist auch teilweise bei langjährigen Mitarbeitern so. Das ist auch ganz interessant, weißt du, wo du dann sagst, nein, da geht's nur darum, dass du irgendwas in ein anderes Eckerl stößt oder so und der ist am Anfang dann gleich komplett überfordert, aber du musst das ja dann schmackhaft machen und sagen, hey, das hat eigentlich jetzt Vorteile für dich, oder? Mhm. Und genauso auch mit dem Umbau, was du sagst, da in Bezug auf Stammgäste, dass du sagst, naja, schau her, das ist halt jetzt so meine Idee und unser Gedanke, wie wir das jetzt die nächsten Jahre weitermachen wollen. Du musst das da ein bisschen zu verbringen und ein wenig heranführen an das Ganze. Ja.
Aber haben, glaubst du, Menschen generell Angst vor Veränderung? Liegt es an dem?
Ich schon.
Ja, du sowieso. Drum bleibe ich da.
Angst vor Veränderung? Ja, in gewisser Art und Weise vielleicht. Aber ich glaube, dass das auch ein Generationenthema ist, ein bisschen. Ich meine, wenn man sich das heutzutage anschaut, die ganze Entwicklung, wie alles so kurzlebig und so schnell einfach sich alles weiterentwickelt, da sind, glaube ich, jetzt wir schon offener für viele Sachen, wie noch unsere Vorfahren oder unsere Eltern, die natürlich geschaut haben, okay, am Abend oder am Monatsende muss es passen. Mhm. Ich lebe von dem, ich habe mein Einkommen hin und her und solange das so läuft, möchte ja nicht viel verändern. Warum auch, gell? Aber ich glaube, heutzutage ist das ganz, ganz wichtig, dass du veränderst und auch mit der Zeit gehst, weil sonst, glaube ich, bist du gleich einmal weg vom Fenster.
Aber jetzt muss ich euch eine lustige Geschichte erzählen. Ja. Habe ich jetzt öfter schon auf Instagram entdeckt und jetzt ist mir das total dazu eingefallen. Kommt ein ganz cooler, tätowierter Typ in ein Kaffeehaus und sagt, ich hätte gern einen Espresso und schiebt einen Zettel hin und auf dem Zettel steht Hafer-Matcha-Latte.
Es ist auch, ja, genau. Genau, da habe ich auch ganz eine lustige Story dazu, weil ich folge da eben auch so einen Insta-Barista und da kommt sich halt auch so einer und ja, bitte, der macht so gerade seinen Espresso und sagt ja, ob ihr ihm auch Matcha anbietet und so und Entschuldigung, was haben sie gesagt? Und er reagiert dann nicht so drauf und Ding und dreht sich halt noch um und hat halt hinten groß oben am Leiber schnell, fuck Matcha, weißt du? Und ja, das ist halt, ist ein Trend, mhm, und Ding und das passt auch und das sind zum Beispiel für mich gerade so ein bisschen die, ich soll nicht sagen die Zwickpunkte, aber passt das jetzt wirklich zu uns ins Kaffeehaus rein? Auch wenn hin und wieder gerade die jungen Leute uns oder noch fragen, auch noch Chai Latte und wie es alles heißt, haben wir aktuell noch nicht im Sortiment. Wo ich voll dafür bin, eben, dass man Milchalternativen anbietet, das sollte auf jeden Fall sein, aber so mit Matcha und Chai, ich glaube, mit solchen Sachen kann ich es dann trotzdem noch ein bisschen bewahren, wo ich sage, hey, schau her, wir sind trotzdem in einer Art und Weise schon ein traditionelles Kaffeehaus, wo ich auf solche Sachen jetzt noch nicht so viel Wert lege.
Aber es ist spannend eigentlich, gell, wo man die Grenze zieht.
Genau.
Weil du hast ja vorher gesagt, du hast das veganen Lebkuchen, ja, du experimentierst herum, hast Lebkuchen für Sommer, genauso wie für Frühling, Herbst und Winter. Aber trotzdem manchmal, das spürt man, glaube ich, auch einfach, manchmal muss man trotzdem die Linie ziehen und einfach sagen, bis hierher gehe, aber weiter geht's einfach nicht. Es geht sich nicht aus mit der Tradition, die wir haben.
Genau, das ist es eben, weil du musst dann schon irgendwie noch authentisch abbleiben oder deine Story erzählen können, oder? Und du darfst sie dann nicht irgendwie selber, so blöd wie es klingt, verkaufen, oder? Dass du sagst, okay, ich hole mir da jetzt alles ins Sortiment rein, nur dass ich jeden Einzelnen alles recht mache. Man kann sowieso heutzutage, da kann man nicht jeden alles recht machen. Und wir haben eine gewisse Auswahl und ich glaube eine sehr, sehr breite Auswahl. Aber wie du richtig sagst, man muss irgendwo dann eine Grenze oder eine Linie ziehen, wo man sagt, hey, hinter deinem Produkt oder hinter deinem Angebot stehe ich zu 100%. Und vor allem, ich glaube, ich beziehungsweise wir und auch die Franziska, wir haben da dann einfach eine Linie, wo wir sagen, hey, da können wir die Qualität da liefern, weil das ist um und auf. Und mit dem anderen haben wir sie vielleicht noch nicht beziehungsweise zu wenig befasst, damit wir das in der Qualität dann an den Endkunden weitergeben können, wie es wir eigentlich wollen. Und deswegen ist das schon für mich dann schon ein bisschen wichtig, dass man seine Grenzen auch weiß. Das ist mir wichtig, das mache ich und das auch nicht. Nein.
Darf ich dir was fragen? Wie wichtig ist für dich oder für dein Unternehmen, dass du selber weißt, wie das Produkt hergestellt wird? Macht das einen Unterschied? Oder beziehungsweise kannst du Lebkuchen machen?
Ja, kann ich, ja. Ich meine, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der Typ, der was in der Box steht. Aber wenn du in dem Betrieb, und ich bin in dem Betrieb groß geworden, wir haben direkt eben drüber gewohnt. Und ja, da geht's los in der Früh. Du wachst auf und das Erste, was du in der Nase hast, ist der Lebkuchengeruch oder von den Mehlspeisen. Ja, herrlich. Und es ist auch oft einmal so, gerade wenn wir im Sommer dann Saisonleute haben, die was auch bei uns im Haus wohnen, sagen, ach, geil. Ich wache da auf in der Früh und habe einen Lebkuchen. Auch im Sommer, wie gesagt, was ein bisschen untypisch ist, aber mir ist es schon ganz, ganz wichtig, dass du mitkriegst, wie ein Produkt erzeugt wird und weil im Endeffekt, wie gesagt, ich bin nicht direkt in der Backstube, ich bin eher hier herunten direkt im Kaffeehaus, wo ich dann den direkten Kontakt mit den Endkunden und mit unseren Gästen habe und da möchte ich einfach zu 100% mit einem guten Gefühl meine Produkte verkaufen können. Und deswegen ist das auch ganz, ganz wichtig, dass du weißt von der Pike auf quasi, wie wird das erzeugt und wo kaufen wir ein, was für Produkte verwenden wir und, weil wenn du hinter dem Ganzen schon nicht stehst, dann glaube ich, dann kannst du das auch deine Kunden gar nicht so ehrlich verkaufen und einer umbringen, beziehungsweise unglaubwürdig, ja.
Ich liebe ihn auch, den Lebkuchen-Duft. ich habe übrigens bei mir vom Haus einen Lebkuchenbaum, das gibt's wirklich.
Okay.
Der riecht wirklich, also die Blätter riechen ja, dann wirklich nach Lebkuchen. Ist auch großartig. Jetzt heißt hier aber eine Konditorei und habt dann auch noch andere Sachen. Cremeschnitten zum Beispiel ist, glaube ich, ein Knüller bei euch, oder?
Das ist gut, dass du das ansprichst. Also, was du jetzt nicht angesprochen hättest, hättest du angesprochen, weil für das sind wir wirklich bekannt und man kann ja auch stolz drauf sein auf gewisse Produkte. Er hat jede Konditorei so seinen Bestseller oder so, das ist heutzutage immer gang und gäbe von internationalen Gästen, die kommen rein, schauen sie unsere Kuchenvitrine an. Sorry, what's your Bestseller? Sie wollen immer quasi, ja genau, what's the Bestseller? Sie wollen immer das probieren und da ist unter Anfang, also eigentlich einer unserer Bestseller oder warum viele kommen, ist eben die Cremeschnitte, genau. Und wie du richtig sagst, nicht nur Lebkuchen, sondern im Sommer dann auch unsere 24 hausgemachten Eissorten, was auch alles oben im ersten Stock gemacht wird. Was schon logistisch wirklich teilweise eine Meisterleistung ist, weil das Haus ist ungelogen 500 Jahre alt. Teilweise, wenn du in die Personalzimmer schaust, da hast du schiefe Wände drinnen, weil früher, da haben sie nichts mit ausschalten oder irgendwas, oder so, ist ein Stein auf den anderen gesetzt worden und dann halt irgendwie zusammengeschüttet.
Schauen wir, wie es
hält. Aber ist ja sehr stabil, gell? Also ja, das ist schon eine stabile Bauweise gewesen. Und deswegen, in der Burgsturm sind sie mittlerweile zu fünft beschäftigt. Und wenn da jeder da ist, da musst du schon schauen, wie du die koordinierst. Gell? Und deswegen ist jetzt mein Ziel, oder unser Ziel, in den nächsten 2 bis 3 Jahren dann auch den oberen Stock einfach general zu sanieren und zu überholen. Ich sage, der erste Schritt war das Kaffeehaus herunten, weil das einfach der Gast als erster sieht, oder wenn er reinkommt, da sieht, okay, da ist was passiert. Und jetzt im nächsten Schritt ist dann einfach die Backstube umdrehen, dass du einfach gewisse Arbeitsabläufe, Arbeitsschritte und so einfach optimierst und einfach das für deine Mitarbeiter, fürs Personal auch wieder attraktiver machst. Und ja, es hat alles mit einer gewissen Planung und natürlich auch finanziell was zum da. Deswegen jetzt schon in der Planung, damit wir das spätestens bis 2028 dann umsetzen können. Auch mit den ganzen Auflagen, was du heutzutage hast. Gell? Und ja, und das sind so unsere Hauptprodukte. Und ganz wichtig ist natürlich auch der Kaffee. Mhm. Der Kaffee ist bei uns ganz lustig, weil ich habe bis vor ungelogen 5, 6 Jahren keinen Kaffee getrunken. Das ist ein Kaffeehaus. Es war lange bei uns in der Familie nur der Papa, der was im Kaffee getrunken hat. Und mir hat das aber dann schon immer ein bisschen wieder fasziniert, das ganze Kaffeethema, weil die Gäste dann kommen und sagen, ich habe so einen guten Kaffee. Ich sage, ja, das freut mich super, gell, lässig. Aber eigentlich, ich kaufe die Bohne, wir haben seit eh und eh Kunden vom Julius Meinl Kaffee, sind sehr zufrieden auch damit. Aber ich dachte, okay, die rösten den, wir kriegen das fertige Produkt und ich lasse den da durch meine Kaffeemaschine und ja, du hast das in der Tasse. Und dann ist mir das aber immer mehr und mehr bewusst worden, dass da schon viel mehr dahinter steckt. Gell? Und dann habe ich mal so gesagt über Meinl und sage, ja, kann ich da irgendwie eine Ausbildung mal machen? Und dann hat mein Vertreter eben damals gesagt, der Frankie, ja, auf jeden Fall, aber ich würde dir gleich, wenn du dich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen willst, geh nach Innsbruck, Kaffeeinstitut Guaran Huber, das ist so die Kaffee-Koryphäe in Österreich. Sag ich, ja, lässig. Kostet eine Geld, die Ausbildung hin und her, aber du lernst da wirklich was. Der verlangt da was. Und habe mittlerweile jetzt den Intermediate Barista, also die zweite gemacht, eventuell die nächste war dann nur der Bachelor und dann kann man der Master. Da schauen wir mal, ob es so weit geht, Step by Step, aber sehr, sehr interessantes Kaffeethema, ganz spannend und ganz wichtig für uns, weil da kann der Lebkuchen, da kann die Mehlspeis, da kann das Eis schmecken, aber das ist eigentlich eine Kombination aus allem. Und wenn der Kaffee dann nicht schmeckt, auch gerade in Bezug auf unser Frühstück, wenn der Kaffee immer nicht schmeckt, dann geht er nicht hin zum Frühstücken, das oder? Das gehört irgendwie zusammen. 100%.
Bitte, jetzt ist alles klar. Er ist der Nummer 1 Barista vom Salzkammergut und er hat das T-Shirt mit Fuckmatscher hinten.
Er war von sich selber. Das war die Biografie. Jetzt schwingt bei mir die ganze Zeit ein Wort mit bei allem, was du erzählst. Das ist Handwerk. Ja? Das heißt, du erzählst von den Schritten im ersten Stock oben, wie das produziert wird, vom Kaffee machen, von dieser Wertigkeit. Aber wo liegt die Wertigkeit des Handwerks in einer Zeit, wo scheinbar alles automatisiert ablaufen könnte? Was bringt es, dass da Lebkuchen bei euch per Hand hergestellt wird? Hat das noch einen Wert?
Also das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das noch einen Wert hat. Bei uns ist es ja wirklich so, dass der Mario, unser Backstubenleiter, der eben Hauptverantwortlicher für den Lebkuchen ist, und das ist auch seine Leidenschaft, das merkt man, der rollt wirklich jeden einzelnen Tag mit der Hand aus. Mhm. Wo es mittlerweile echt, was sehr vereinfacht wäre oder arbeitserleichtern, wenn du das mit sogenannten Ausrollenmaschinen und so machst. Was bei uns aktuell jetzt auch gar nicht möglich war, weil wir den Platz nicht dazu haben. Im Zuge vom Umbau ist natürlich, denkt man drüber nach, aber es ist, mal so blöd, wie es klingt, das kann man jetzt glauben oder nicht. Wenn du das mitkriegst, dass das da mit der Hand ausgerührt wird und nicht irgendwie Massenproduktion durch Maschinen lassen wird, das wirkt sich trotzdem im Endprodukt aus. Mhm. Und das schmeckt man dann auch. Das kann man jetzt glauben oder nicht, aber meiner Meinung nach ist es so. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, wie ich zuerst gesagt habe, dass man es dann einfach auch ehrlich verkaufen kann, das Produkt, oder? Wenn man sagt, hey, das wird wirklich bei uns, das hat keine Lieferwege oder irgendwas, das kommt frisch vom ersten Stock runter, wird mit dem Lift runtergeschickt, da in die Mehlspeisvitrine reingeben und ja, die Liebe zum Detail einfach. Und da ist das Handwerk wird da eben ganz, ganz groß geschrieben. Und wir sind auch teilweise schon, unsere Kapazitäten sind wir wirklich auch gerade jetzt im Adventmarkt, und da will ich auch gar nicht drüber hinaus, dass du irgendwo sagst, hey, pass auf, wir können da jetzt Aufträge annehmen ohne Ende. Nein, weil irgendwann ist Stopp, weil das geht sich dann einfach nicht mehr aus. Und das ist auch dann eben der Punkt, wo du dann noch hinter deiner Qualität stehen kannst oder nicht. Weil wenn es dann irgendwo wird, es dann ein wenig schleißig. Und das ist auch mir ganz wichtig. Ich bin ja auch einer, der was selber, das muss ich noch lernen, einfach gewisse Sachen aus der Hand gibt, oder? Okay. Ja. Ich habe am besten immer die Kontrolle über alles und an jeden.
Das ist auch so, gell?
Ja, ich glaube auch.
Ich glaube auch.
Ja, das hat man oder hat man nicht, aber jetzt dann gerade in Bezug mit der Franziska, wenn es dann kommt, glaube ich, kann man sich das auch ein bisschen besser aufteilen. Und ist ganz, ganz wichtig, dass du dann auch eben Aufgaben verteilst und auch einfach gewisse Verantwortung an Leiter abgibst.
Ja. Aber kam es dann schon mal vor, dass wirklich der Lebkuchen aus war? Gab es das? Gab es diesen Moment?
Nein, aus nicht, aber gewisse Lebkuchensorten waren nicht mehr da. Ne? Mhm. Das war so, ja. Und kommen dann, genau, es ist ja immer so, oder, im Leben, dann ist was aus und genau wegen dem kommen jetzt die Gäste, oder? Weil genau das wird jetzt
heute. Und zwar extra aus München.
Ja, genau. Jetzt sind wir extra hier angereist.
Nein.
Jetzt sind wir extra da lange angereist und haben einen Mordstau gehabt und Ding hin und her. Und jetzt haben sie den Lebkuchen nicht.
Ja, aber jetzt probiert's doch mal die Cremeschnitten.
Ja, genau. Das ist dann wieder der Verkaufs-, kannst du das oder kannst du das nicht, dass du dann einfach gut verkaufst, ja. Aber nein, hat's tatsächlich schon gegeben und gewisse Leute sind halt dann vielleicht angefressen oder so, ja, nein, jetzt gibt es das nicht. Und andere schätzen das aber auch wieder, oder? Wo sie sagen, okay, das hört jetzt aus, aber sie kommen halt einfach jetzt mit der Produktion nicht nach oder sie haben halt nur gewisse Kapazitäten, was am Tag produziert werden kann. Und das spricht ja dann auch gleichzeitig wieder für eine gewisse Frische oder einfach, dass das einfach tagtäglich da frisch gemacht wird oben.
Das stimmt.
Jetzt müssen wir ganz kurz noch über den Advent hier reden, weil es ist unsere letzte Sendung im alten Jahr, vor dem Adventkalender natürlich. Also unsere letzte lange Sendung, muss ich es korrekterweise bezeichnen. Ja. Und ihr seid ziemlich aktiv auch im Advent eingebunden.
Ja, genau. Und wir sind wirklich froh drum und so, dass es den Adventmarkt jetzt mittlerweile, glaube ich, seit 23 Jahren gibt, weil das eigentlich für uns generell, für den Ort und für die Wolfgangsee-Region eigentlich eine zweite Hauptsaison ist. Wir haben selber draußen natürlich ein Lebkuchenstandl.
Genau gegenüber nämlich.
Gleich gegenüber, also auch wieder ganz kurze Lieferwege. Ja. Ein Bundstandl und seit letztes Jahr sind wir auch in Strobl am Adventmarkt vertreten, auch mit einem Lebkuchenstand. Früher waren wir sogar auf 3 Christkindlmärkte in Wien sogar vertreten, was natürlich dann schon eine gewisse Herausforderung war, weil du musst die Ware immer liefern, wie bringst du das ab? Und dann sind wir auch wieder bei der Produktionskapazität. Irgendwann geht es dann nicht mehr. Und dadurch, dass sich der Adventmarkt, der Wolfgangsee Adventmarkt so entwickelt hat, haben wir dann einfach gesagt, das geht nicht mehr und wir konzentrieren uns jetzt auf St. Wolfgang und auf den Wolfgangsee Advent.
Na, muss man schon sagen, machen es großartig. Ja, ist eine tolle Marke geworden mit diesen riesen Laternen im Wasser, im See. Die Schifffahrt fährt von an Weihnachtsmarkt also, zum nächsten. Es ist wirklich toll, oder?
Ja, total. Aber sag einmal, für dich selbst ist der Advent keine Stadezeit eigentlich, oder? Keine Zeit des Runterkommens und so weiter. Gibt es diese Momente überhaupt oder bist du voll im Stress?
Also, nein, es ist schon, Gott sei Dank ist eine sehr stressige Zeit, weil es ja ganz wichtig ist für den Betrieb. Aber tatsächlich ist trotzdem, auch wenn es stressig ist, es ist trotzdem die Adventszeit, sage ich mal wieder, oder? Und es ist trotzdem dann so ein bisschen eine besinnliche Zeit auch. Gerade wenn du das dann merkst, ich hoffe, dass wir heuer wieder einen Schnee kriegen und so. Und das ist halt einfach dann der ganze Flair, wenn du das draußen hast, wenn die Hütten ein bisschen anzuckert sind und so. Und du kommst dann schon, trotz Stress, kommst du dann trotzdem schon ein bisschen in die vorweihnachtliche Stimmung auch ein bisschen rein. Und genieße ich auch oder wir, vor allem, weil wir im Adventmarkt oder halt dann ab Herbst eigentlich nicht mehr so lange Öffnungszeiten haben, da haben wir halt dann um 8 Uhr mehr oder weniger das Kaffee aus zu, was eher lange Tage sind, aber im Sommer haben wir halt wirklich teilweise von 8.30 Uhr bis 23 Uhr geöffnet, gell? Und ja, da kommst du dann nicht wirklich zur Ruhe, gell? Weil da hast du spätestens, kommst um 12 Uhr, keine Ahnung, was raus und bist halt dann um 8:30 schon wieder da. Und das ist halt im Adventmarkt dann schon was anderes. Da ist halt untertags der Betrieb, aber auf die Nacht ist dann mehr oder weniger Ruhe und ja. Und ja, was uns halt jetzt, beziehungsweise eigentlich jetzt gerade dann morgen oder heute eigentlich dann erwartet, heute ist eben mehr heute, ja. Mhm. Ihr wisst auf was jetzt aussehen wird, oder? 100%. Ja. Wir haben jetzt lange über die Geschichte und Tradition geredet und im 20er hätten wir eben unser 500-Jahr-Jubiläum gehabt. Hätte ich mir damals auch schon viele Gedanken dazu gemacht, wie kann man das ein bisschen, schon ein bisschen präsentieren und an die Öffentlichkeit bringen. Ist natürlich damals wegen pandemiebedingt alles ein bisschen dann ins Wasser gefallen. Und jetzt haben wir gedacht, okay, 500 plus 5. im 25er Jahr, weil so ein Jubiläum so ist trotzdem nicht spurlos an dir irgendwie vorbeigelassen. Da kann man immer auch stolz drauf sein und sollte man es auch ein bisschen an die Öffentlichkeit bringen. Und deswegen haben wir jetzt eben heute unser 505-Jahr-Jubiläum da im Kaffeehaus, wo wir auch unseren eigen kreierten dafür sogenannten 505er erstmalig präsentieren. Also wird es dann auch jetzt natürlich dann immer bei uns direkt vor Ort zu kaufen geben, wo ich dann auch vorhabe oder wo wir vorhaben, dass wir eine kleine Charity-Geschichte draus machen, einfach gerade für Vereine und Organisationen in der Region, wo man einen gewissen Beitrag pro verkauften 505er dann am Ende von der Adventszeit dann sponsern. Und das ist, glaube ich, im Zuge des Jubiläums eigentlich ganz eine coole Geschichte und ist auch immer cool, wenn man da ein bisschen zusammenarbeiten kann und auch was Gutes damit tun
kann. Und auch vielleicht ein bisschen was von dem Glück, das man selber hat, zurückgeben kann, ja, oder zumindest ein bisschen mithelfen kann, dass anderen auch gut geht. Das Spannende an diesem Jubiläum für mich ist, wir haben natürlich gewusst, dass du 505-jähriges Jubiläum feierst.
Nein, nicht eher.
Mit seinem Unternehmen. Aber was, also heuer, ja, wir haben gewusst, in dem Jahr feierst du es. Was wir nicht gewusst haben, ist, dass genau an dem Tag, an dem der Podcast rauskommt, diese Feier stattfindet. Das ist der größte Zufall überhaupt.
Das ist tatsächlich wirklich ein Zufall. Also das können jetzt die Zuhörer glauben oder nicht, aber es ist tatsächlich so.
Wir sind immer ehrlich, wir sind keine Schmähdandler.
Nein, keine Geschichteldrucker.
Es kommt alles so ehrlich um den Oma, das passt, ja. Nein, das ist wirklich ein super Zufall und ja, cool, dass man das dann so jetzt da eigentlich ein bisschen veröffentlichen kann. Ja.
Aber jetzt verrat noch, was ist der 505er, was ist das Besondere?
Ja, zu viel will ich jetzt da gar nicht verraten, ja, ihr versteht es.
Es ist ein guter Lebkuchen.
Es ist auf jeden Fall ein guter Lebkuchen. Natürlich haben wir sich dazu Gedanken gemacht, es soll jetzt nichts irgendwas super modernes sein oder ausgefallenes. Wir haben da jetzt hauptsächlich geschaut, dass wir mit Inhalte und Zutaten arbeiten, die was eben damals auch schon leistbar waren und die was aus der Region sind. Gell? Wir haben da jetzt schon viel so Dörrobst natürlich genommen, Zwetschgen und das Ganze haben wir ein bisschen jetzt will ich gar nicht mehr zu viel weiter reden, sonst verplaudert ich mich. Ja? Stopp. Ja.
Also was Traditionelles.
Es ist was Traditionelles. Auch die Form, wie man ausstechen, gibt so in der Art und Weise auch noch nicht. Aber wie gesagt,
wir lassen uns überraschen.
Lasst euch überraschen, kommt vorbei und probiert es dann einmal.
Aber hier ist der Aufruf für die vielen, die den Podcast am ersten Tag hören. Ich bin immer ganz erstaunt, wenn ich aufstehe um 6 Uhr, wie viele Leute das schon gehört haben bis dahin. Gell? Wir veröffentlichen immer Mitternacht und wir haben wirklich fast 200 Leute, die in der Früh das schon gehört haben. Also alle, die im Salzkammergut heute, 25. November 2025 unterwegs sind, schaut's wirklich vorbei zu dieser Feier. Also ihr macht da wirklich die Türen auf für der Konditorei und der Lebzelterei und ihr feiert's heute.
Genau, ja, das ist, wir öffnen unsere Türen im Kaffeehaus herunten, weil es einfach in der Backstube selber, wie ich schon gesagt habe, einfach logistisch einfach nicht möglich ist, dass da jetzt ewig viel Leute drauf spazieren und sich das anschauen. Aber wir werden die Backstube zum Teil ins Kaffeehaus runterholen und werden da eine kleine Schaubackstube aufziehen, wo eben der sogenannte 505er dann auch hautnah zum Erleben ist, wo man gewisse Arbeitsschritte auch direkt vor Ort mitkriegt. Dass man auch sieht, dass das nicht nur ein Blödsinn ist, was ich so da erzähle, sondern dass das wirklich so ist bei uns. Ja. Und da haben wir eben von 14 Uhr bis 20 Uhr haben wir da heute wirklich eine Mordzer-Geschichte mit Live-Musik und draußen unser Bundstand, dann sperren wir auf, offene Feierstellen, wo wir ein bisschen Würsteln machen. Und einfach, es ist, ja genau, es ist eine Feier. Es ist eine Feier, natürlich 505 Jahre, aber der Gedanke ist auch da dahinter, dass man einfach auch unsere Stammgäste, Kunden, Freunde, Lieferpartner einfach auch zusammenkommen und vielleicht die, was man schon länger nicht mehr gesehen hat und einfach einmal kurz sich wieder ein bisschen austauscht und ja, so wie es ja der Gedanke vom Wollner schon seit eh und je ist, ein Treffpunkt für alle, für jedermann, für Weltbekannte, aber oder hauptsächlich dann auch für die Einheimischen. Und das ist auch so ein bisschen der Gedanke, dass man da schon wieder sich ein bisschen dankbar zeigt und sagt, hey, heute ist der Tag, wo ihr euch alle dazu einmal einladen will, damit wir zusammenkommen und ein paar coole Stunden miteinander haben.
Und genau heute kommt der Podcast raus, taugt mir. Sebastian, bevor wir jetzt ans Ende von dieser Folge kommen, wir könnten ja ewig weiter plaudern, das merkt man ja. Aber lass uns noch vorn blicken. Wir haben eine Zeitmaschine draußen stehen. Die geht 30 Jahre in die Zukunft.
Nein, ich habe was viel Besseres. Ja, 555 Jahre. 50 Jahre in die Zukunft.
50 Jahre. 50 Jahre in die Zukunft. Was würdest du wünschen oder worüber würdest du dich am meisten freuen, wenn das aus diesem Unternehmen, aus diesem Gemäuer geworden ist?
Ja, also erstens einmal, ich meine, ich weiß, wie man sein Geld verdient, dass man was dafür tun muss, aber ich hoffe trotzdem, dass ich in 50 Jahren dann schon ein bisschen zurücktreten kann und dass dann die 18. Generation eben vielleicht schon mit im Betrieb ist oder ja, sogar sicher, ja.
Ja, aber du weißt schon, dass das auch Arbeit ist. Die mussten mich herstellen.
Ja, eben, genau. Es ist, ja, oft geht es über die Nacht.
Erklären jetzt.
Oft geht es über die Nacht, sagt man. Gell? Aber es wäre natürlich schön, wenn das irgendwie weitergeht, dann auch in der 18. Generation. Aber das werde ich bzw. wir definitiv so machen, auch wie meine Eltern, wo wir dann unsere Kinder einfach die Freiheit lassen und sagen, hey, bitte macht's und egal, wo euch ein Weg hingeht. Weil ich glaube, gerade so fällt dann einem die Entscheidung natürlich auch leichter, oder? Wenn man dann von Anfang an ein bisschen wo reindruckt wird, was man vielleicht gar nicht so möchte. Und man kann sich dann auch gar nicht so entfalten in dem Ganzen. Aber ja, wünschenswert wäre natürlich, dass das dann, man, die Mauern sind schwer, dass die irgendwie einmal anders sein werden in dem alten Haus. Aber auch dahingehend der 18. Generation, wenn sich die dann einmal dazu entscheiden würde, das weiterzuführen, dann haben die natürlich auch einen Freiraum und sollen sie da entfalten und werden das dann auch in einer Art und Weise irgendwie weiterführen. Das wäre der Wunsch, aber wenn es nicht so ist, ist es nicht so. Das ist, ja, da kann, hat man eh keinen Einfluss drauf.
Glaubst du, letzte Frage, Robert, eine habe ich noch, glaubst du, wenn man in so einem Betrieb groß wird, mit so einer Geschichte und so einem Potenzial für die Zukunft, dass einem die Zeit bewusster ist als anderen Menschen?
Dass einem die Zeit bewusster ist? Nein, würde ich jetzt so nicht sagen. Also die Menschen sind trotzdem noch, oder der tagtägliche Austausch ist für mich ganz, ganz wesentlich. Aber das entwickelt sich halt auch über die Jahre dann einfach ein bisschen weiter, oder? Und ja, es gehört auch irgendwie zusammen, oder? Die Zeit geht und die Menschen gehen dann auch mit der Zeit ein bisschen mit, oder? Und aber für mich ist einfach das Persönliche und das Direkte mit den Menschen und mit unseren Kunden und Leuten ist das einfach, das ist wie, ja.
Toll, es geht immer um einen Menschen, gell?
Ja. Ich glaube, man merkt da, der Sebastian ist im Jetzt und im Heute und hat seine Pläne, hat seine Ideen, will seine Sachen umsetzen. Wir sind die, die die Tradition so feiern und lieben und deswegen dich zu dem Thema ausfratscheln.
Lass uns jetzt noch nicht zum Wordrap kommen.
Nein, nicht.
Sondern wir wollen da wirklich herzlich gratulieren zum 505. dir und deinem Unternehmen. Alles Gute. Habt ein schönes Fest heute. Zufällig sind wir da live dabei über den Podcast. Und wir müssen trotzdem noch ankündigen, wie es ab Montag weitergeht.
Genau, ich möchte auch gratulieren und vor allem auch deiner Familie und deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich glaube, das ist immer total wichtig, weil das ist sozusagen das Herz an der ganzen Geschichte. Stimmt, ab Montag haben wir einen Adventkalender, ja, täglich.
Es geht wieder los. Letztes Jahr haben wir begonnen damit, jeden Tag im Advent gibt es das Fenster, das Podcast-Fenster.
Wird ein bisschen kürzer, aber knackig.
Genau, jeden Tag gibt es jetzt wieder mit Robert Steiner und mir, Peter Zeitlover, dafür keine regulären Sendungen. Aber dann im Jänner wieder, ab Mitte Jänner.
Genau, wir haben gesagt 13. Jänner. Schauen wir mal, werden wir hinkriegen.
Werden wir hinkriegen, auf jeden Fall. Also nicht wieder, geht sowieso weiter. Aber jetzt gehen wir mal in den Adventkalender und wir freuen uns sehr.
Genau. Jetzt haben wir für dich noch vier heikle Fragen. Hast du einen Podcast schon mal gehört? Dann weißt du, was da jetzt kommt.
Ja, genau. Ja. Aber eigentlich ist das ein Nachteil, wenn man den Podcast, weil dann kann man sich schon ein bisschen was zu dem Wordrap überlegen. Aber ich schaue, dass es so spontan
ist. Sei spontan.
Ja, das bin ich.
Das haben wir ja jetzt gemerkt, ja. Genau.
Am Salzkammergut schmeckt mir.
Am Salzkammergut schmeckt mir wirklich definitiv wortwörtlich die unterschiedlichste Kulinarik, was wir haben. Von wirklich salzkammergutrischen Möhrspeisen über Hautspeisen, aber ganz besonders schmecken wir teilweise, weil wir, das ist typisch Salzkammergut, die Holzknechtnockern am Wüdererball um 2 in der Früh.
Bist du narrisch, da müssen wir mal gehen. Wann ist denn der Wüdererball?
Der ist immer Anfang Februar irgendwann nochmal da, genau.
Ich muss da jetzt wen grüßen. Ich habe einen Freund, der arbeitet bei den Flying Pools, der ist aus Bad Ischl. der mir einmal in meinem Leben diese Halsknechtnocken gemacht hat, und das der Müsli, kennst du die? Ich weiß nicht genau.
Sagt mir was, ja, doch, ja.
Großartig, also vielen, vielen Dank. Du hast das noch nie gekostet,
glaube ich.
Das
ist gewaltig. Ihr habt da Spitznamen, der Müsli, der Tag, es ist so lustig.
Ja. Wir sind einfach im
Satz. Ja, genau.
Grauli, oder? Beim Grauli war es
auch schon. Ja, beim Grauli war man auch schon, stimmt, auch ein lustiger Spitzname. Ja,
Grauli sind wir viel in Verbindung. Grauli, vielen Dank für das tolle Kochbuch. Wir freuen uns sehr übrigens.
Stimmt, jetzt haben wir noch was unterbrochen.
Genau, Peter, die nächste Frage.
Am Salzkammergut taugt man nicht.
Salzkammergut taugt man nicht. Trotzdem nach wie vor, haben wir kurz davon geredet, ist trotzdem ein bisschen schon noch der Neidgedanke von Ortschaft zu Ortschaft. Da denken wir haben alle so einen Vorteil und uns geht so gut. Da kann man meiner Meinung nach nur ein bisschen enger zusammenarbeiten.
Das stimmt. Da arbeitet man dran, dass wir auch einen kleinen Teil beitragen, dass das Salzkammergut noch näher zusammenwächst. Ja.
Im Salzkammergut fehlt mir.
Im Salzkammergut fehlt mir eigentlich nichts. Nein, ich kann es wirklich nichts, weil wir haben alles. Wir haben eine super geile Landschaft, wir haben die Seen, die Berge, die Luft, das ist einfach das Gesamtpaket. Mir fehlt, nein, ich kann eigentlich nichts sagen, was mir da fehlt.
Sowieso die schönste Antwort. Und im oder am Salzkammergut ist das Allerwertvollste?
Das Allerwertvollste ist auf jeden Fall die geschmoren Leute, was wir haben, die Bräuche, was wir haben, gerade jetzt mit Nikolaus und Krampus und so weiter. Und vor allem auch das Vereinsleben. Weil da merkt man dann schon wieder doch der Zusammenhalt und alles. Und das macht einfach Salzkammergut aus. Verein, Brauchtum, Landschaft.
Bei welchem Brauchtum bist du live dabei?
Bei welchem Verein?
Ja, jetzt gerade, weil es zur Zeit passt, ich bin tatsächlich der heilige Nikolaus.
Waren wir auch beide schon mal in
unserem Leben, ich bin es heuer auch wieder, ja.
Okay, du hast keine Ahnung, Robert, das war der größte Rausch meines Lebens.
Was, als Nikolaus? Nikolaus,
kannst du nicht.
Das gehört sich aber gar nicht, als Bischof.
Ich bin in die Häuser der Leute reingegangen und jeder hat gesagt, ah, gut, dass du da bist. Das ist die Liste von den schlimmen Dingen, was meine Kinder gemacht haben. Trink einen Schnaps und dann gehst rein. Wirklich in jedem Haus war das so.
Ich kann das nur wieder geben, ja, oder nacherzählen, es ist tatsächlich so. Als Nikolaus musst du halt dann schon irgendwann einmal wissen, okay, halt, stopp, ich muss dann schon noch zwei, drei andere Häuser. Aber ja, es ist aber auch schön, oder? Wenn man als Nikolaus da, man sieht sich selber, wie es einem früher gegangen ist, wenn man da zu den Kindern reinkommt und sieht, wie dann trotzdem die Augen aufgängen und sie dann trotzdem wieder ein bisschen fürchten, auch mit den Krampeln und so weiter. Aber genau, das ist eben so ein Verein, wo ich da dabei bin auch, und Grüße gehen raus an die Schwarzen Seepass.
Die Schwarzen Seepass,
ja, genau. Und ja, mache ich schon seit ein paar Jahren und werde sicher die nächsten Jahre so weitergehen.
Und bringt der Nikolaus dann einen Wallner Lebkuchen mit?
Das haben wir gerade dabei, dass wir das da ein bisschen mit einschmuggeln, ja, genau.
Ich muss euch nur kurz eine lustige Geschichte erzählen, aus dem Nikolaus-Leben meiner Familie abschließend jetzt.
Wird sich der Mama freuen.
Ja, der taugt das immer, wenn ich zu viel ausplaudere. Auf jeden Fall, ich war ein kleiner Bub und der Nikolaus ist gekommen, ja. Und wir stehen da andächtig und es war, weißt du, man hat Angst gehabt davor. Und auf einmal sagt mein Cousin, der Matthias, sagt, grüß die Tante Marianne.
Sehr gescheit.
Also es war der richtige heilige Nikolaus.
Absolut, das war der Originale. Genau, ja. Das war der Originale. Ja. Sebastian, vielen, vielen Dank. Das war ein großartiges Gespräch. Nur mal herzliche Gratulation. 505 Jahre.
Alles Gute.
Ja, Jungs, ich sage nur mal danke. Es war echt cool, eben der Zufall, dass genau heute da seid bei unserem Jubiläum. Und super Geschichte und gefreut mich, dass ich auch ein Teil davon sein habe dürfen.
Du bist jetzt in der Family. Schönen Advent.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.